BAG-Podcast. Willkommen zum BAG-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum inzwischen 13. BAG-Fanprojekte-Podcast. Unsere kleine, aber feine Reihe dreht sich fort und setzt sich fort. Und mein Name ist Dennis Pfeiffer. Ich melde mich aus dem sehr kalten Kasseler Fanprojekt. Hier in Hessisch-Sibirien ist auch noch die Heizung ausgefallen. Das ist etwas unangenehm, aber dafür habe ich einen umso angenehmeren Gesprächspartner da. Thilo Dornbusch vom Fanprojekt aus Mannheim. Thilo, vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
Hallo, ja, ich bin Thilo Dornbusch aus dem Fanprojekt Mannheim. Ich bin 38 Jahre alt, arbeite seit 2014 hier am Standort ununterbrochen auch in Teilzeit, also ich habe keine volle Stelle und mache so die üblichen Sachen, die Fanprojektler hier in Mannheim und auch an anderen Standorten tun. Und bin so auch eher, sag ich mal so, für die technischen Sachen hier zuständig. Also ich habe eine kaufmännische Ausbildung vorher gemacht und mache dann natürlich sehr viel auch so den Schreibkram und sowas, was so die Sozialarbeiter nicht so gut können normalerweise. Ja, und arbeite mit Martin Willig und Thomas Balbach hier am Standort zusammen.
Ja, Thilo, wir haben uns jetzt natürlich nicht nur aus Spaß getroffen und wer uns vielleicht mal irgendwie kennengelernt hat, ist ein bisschen überrascht gegebenenfalls, dass wir uns jetzt nicht über Musik unterhalten, was im Normalfall eigentlich immer der Fall ist und das sehr lange und ausgiebig. Diesmal geht es um Film. Ist ja auch eine schöne Sache. Ihr habt in Mannheim ein Projekt gestartet mit dem Titel Jäger des verlorenen Platzes. Wer es hört und die Indiana Jones-Reihe kennt, muss natürlich schmunzeln. Wie kamt ihr auf die Idee zu der Filmreihe?
Ja, also begonnen hat das Ganze während der Corona-Zeit. Also man muss dazu sagen, wir bieten hier schon immer oder Ewigkeiten, ich weiß nicht, wann es begonnen hat, die Waldhof-Tour an, nennen wir das. Also Waldhof Mannheim ist ja auch ein Verein mit klassischer Verwurzelung im Arbeitermilieu, 1907 gegründet, auch als fast schon Betriebsmannschaft einer Glas- und Spiegelfabrik, Saint-Gobain-Glas hier in Mannheim, die jetzt nicht mehr existiert, jetzt vor kurzem hier in Standort geschlossen. Und um diese Fabrik rum ist eben der Stadtteil Waldhof dann auch gewachsen natürlich durch diese Fabrik. Und von Arbeitern dieser Fabrik wurde eben der Verein gegründet. Und da bieten wir eben Führungen für interessierte Bürger oder auch Gäste-Fanprojekte mit Gruppen an beispielsweise. Auch für die eigene Fanszene natürlich, die mehr über den Verein wissen wollen. Und dann besuchen wir eben den allerersten Platz von Waldhof Mannheim, das sogenannte Schlammloch zum Beispiel. Oder auch das Geburtshaus von Seppel Herberger, dem ehemaligen Bundestrainer, den die meisten ja kennen. Mhm. Und das haben wir während der Corona-Zeit auf Video aufgenommen, weil wir ja eben aufgrund der Kontaktbeschränkungen die Spiele kaum oder gar nicht besuchen konnten. Auch der Kontakt zum Klientel war ja sehr, sehr schwierig. Und dann sagten wir, okay, damit wir wenigstens den Leuten irgendwie was bieten können und auch das Fußball nicht ganz zu kurz kommt, nehmen wir diese bewährte Waldhof-Tour eben auf Video auf, also auf Etappen. Immer so 2-3 Minuten und haben die dann eben am Spieltag immer so gegen Morgen oder kurz vor Abendpfiff teilweise auch gepostet in unseren sozialen Kanälen, dass die Leute quasi so auch uns sehen. Und das kam sehr, sehr gut an. Also wir hatten da sehr hohe Klickzahlen, dass wir gesagt haben, okay, das bauen wir jetzt aus und haben dann eben überlegt, was können wir denn noch machen. Wir bieten weiterhin auch noch eine Stadionführung an, also im Karl-Benz-Stadion. Die haben wir dann aber uns nicht entschieden aufzunehmen. Und haben dann eben das Format entwickelt, Jäger des verlorenen Platzes haben wir es genannt, dass wir eben alte, oft verlorene, vergessene Fußballplätze, Fußballorte auch, also auch Orte, wo einfach gar nicht mal unbedingt gespielt wurde, aufsuchen und darüber was erzählen. Ne? Martin ist, also mein Kollege ist durch die, der macht diese Waldhof-Tour, ist der in diesen historischen Dingen hier in Mannheim sehr bewandert. Dann haben wir uns da einiges noch drauf geschafft, haben es dann eben in der ersten Staffel 11 Orte rausgesucht, also zum Beispiel auch den ersten Ort hier in Mannheim, wo nachweislich Fußball gespielt wurde, Ende des 19. Jahrhunderts und haben da eben auch so Filmschnipsel draus gemacht und haben dann auch natürlich schon auch Waldhof-Fans, junge Waldhof-Fans mit akquiriert, da zu helfen. Also entweder sei es bei der Vorbereitung, dann bei der Moderation, das sieht man ja in den Videos auch, teilweise auch beim Schnitt. Ja, und haben da eben so ein Projekt draus gestrickt. Die erste Staffel kam auch gut an, sodass wir dann eben noch weitere Orte aufgesucht haben. Und ja, haben da jetzt insgesamt, ich glaube, es sind 19 Folgen und Outtakes, oder es sind 18 Folgen und Outtakes, da bin ich gerade nicht so sicher. Alle mittlerweile auch schon veröffentlicht auf YouTube, Facebook und Instagram. Und ja, sind zufrieden mit dem Projekt.
Das ist ja dann auch wirklich ein cooles Programm für Fußballnostalgiker, auch außerhalb vom Waldhof. Und insofern, also auch mit der Vergangenheit, passt der Titel ja sehr gut. Wer und wie vor allem kam denn der Titel zustande? Jäger des verlorenen Platzes.
Also ich bin großer Fan von diesen großen Kinofilmen der 80er, 90er, also so diese ganzen Klassiker. Da gehört natürlich Indiana Jones dazu.
Oh ja.
Hab da auch die ersten drei Filme als Box zu Hause. Und also die Titelmelodie ist ja wohl bekannt, erkennt jeder sofort. Und da war irgendwie, die Idee ist da im Brainstorming entstanden, möglichst bescheuert. Es soll ja auch nicht so professionell sein. Es richtet sich ja auch an junge Fans. Und wir haben ja auch nicht den Anspruch, das jetzt komplett historisch akkurat zu machen. Natürlich so genau, wie es geht. Aber von uns ist jetzt keiner da, hat da jetzt keine Dissertation irgendwie geschrieben. Und da kann man das Ganze auch durch dieses Lied, was ich dann eingetrötet habe aufs Handy, so ein bisschen in so eine Form bringen, dass es auch unterhaltsam ist bei der ganzen Sache. Und deswegen haben wir auch immer geschaut, dass wir so die 3, 4, 5 Minuten nicht überschreiten, damit es eben auch nicht irgendwie zu so einem Vortrag wird, der viel zu lange geht.
Ja, das ist natürlich auch ohnehin sehr unterhaltsam, auch der Martin Willig. Kollege hier auch beim Podcast, und ich habe ganz häufig das Gefühl, der ist einfach ein lebendiges Waldhof-Lexikon. Ja, er ist einer, oder er ist der, zumindest in der ersten Staffel, der Hauptprotagonist vor der Kamera. Und ab der zweiten Staffel sind ja auch noch zwei Jugendliche mit dabei. Ja, wie habt ihr die integriert? Warum habt ihr die integriert?
Also Niklas, einer der beiden, der auf der zweiten Staffel zu sehen ist, in der zweiten Staffel zu sehen ist, war auch schon in der ersten Staffel komplett dabei. Langjähriger Waldhof-Fan, den wir kennen, plus Familie. Und bei Max ist es ähnlich. Also wir sehen uns bald jedes Spiel, und da war das klar, dass wir da auch was anbieten wollen für die Jugendlichen. Also während die Waldhof-Tour, also der erste, sage ich mal, Proto-Versuch, nur mit uns aufgenommen wurde, da durfte man ja teilweise sich auch noch gar nicht treffen, außer mit sehr großen Hürden. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, das lassen wir erstmal. Und dann haben wir eben bei der zweiten, also bei der, sagen wir, ersten richtigen Staffel Jäger des verlorenen Platzes gesagt, da integrieren wir auf jeden Fall auch Jugendliche mit rein. Wir sind ja Pädagogen, sind ja keine Dokumentarfilmer hauptsächlich. Und ja, wollten das dann. Ist ja auch einfach netter, wenn es dann jemand präsentiert, der dann auch jünger ist, und vielleicht dann findet das dadurch auch mehr Anklang. Und natürlich konnten mir die Jungs dann teilweise auch beim Posten auf Instagram helfen. Also wie man eine Story erstellt und sowas, weiß ich. Aber ein Reel habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht erstellt gehabt. Das haben die mir dann mal hurtig gezeigt. Ja.
Ja, und du hast ja auch schon eingangs erwähnt, Waldhof Mannheim, Arbeiterverein, lange Geschichte. Dann ist es wahrscheinlich auch eine Absicht, dass in ganz vielen Filmeinstellungen Schlote, Fabriken, das typische Arbeitermilieu zu sehen ist. Habt ihr da einen speziellen Wert drauf gelegt, oder ist es einfach so, dass es grundsätzlich in der Nähe der Plätze sehr viel Industrie gibt?
Mannheim ist auf jeden Fall eine Arbeiterstadt. Gerade die Fußballgeschichte Mannheims ist in Teilen auch wirklich vergleichbar mit dem Ruhrgebiet. Natürlich auch etwas kleiner, klar. Ne? Also du fährst jetzt nicht von Industriestadt zu Industriestadt hier, aber es ist schon der Mannheimer Norden vor allem, aber teilweise auch der Süden, schon sehr industriell geprägt. Also Mercedes-Benz ist hier ansässig. BASF in Ludwigshafen zwar, aber die sieht man auch viel im Hintergrund. John Deere, früher Lanz. Ja, Lanz Bulldogs ist hier ansässig und noch etliche andere Firmen. Und das ist natürlich untrennbar mit der Geschichte auch des Fußballs verbunden als Arbeitersport. Also es gab viele Sportvereine, die sich vor allem natürlich in den Arbeiterstadtvierteln gegründet haben, also Fußballvereine. Und wenn wir die Bildauswahl gemacht haben, haben wir natürlich geguckt, dass das irgendwie halbwegs schön aussieht. Jetzt sind wir natürlich alle keine Experten, aber wir haben auf jeden Fall erstmal geguckt, dass es gerade steht natürlich und dass irgendwie im Hintergrund man auch erahnen kann, wo man steht, weil uns war auch klar, wir wollen die Kamera nicht bewegen. Das hätte ja nur gewackelt ohne Ende. Also haben wir das auf ein Stativ gestellt und haben natürlich dann geschaut, dass, wenn es irgendwie sich angeboten hat, vielleicht auch ein Wahrzeichen, wie zum Beispiel beim Rosengarten, auch ein bekannter Ort hier in Mannheim, im Hintergrund zu sehen ist. Ja, also da haben wir schon drauf geachtet. Verleiht dem Ganzen ja auch nochmal so ein gewisses Flair. So ein rauchender Schlot im Hintergrund ist oder so.
Ja, das ist auf jeden Fall schon sehr cool. Und habt ihr das quasi gemeinsam euch dann erarbeitet, also was die Kameraführung, die Einspieler, Regie angeht, oder gab es da auch Verantwortlichkeiten? Habt ihr das alles im Team gemacht oder gab es auch Einzelverantwortlichkeiten?
Ja, also die Recherche hat größtenteils Martin übernommen. Einfach, er musste vieles, was er sowieso schon weiß, einfach nur mal niederschreiben in ein Konzept und dann halt natürlich ein paar Sachen raussuchen, die man dann eben vergisst. Wobei wir auch natürlich Sachen gefunden haben, die nicht so präsent waren. Und die sind beide sehr, sehr überrascht gewesen. Also wir haben ja den Stadtteil Neckarstadt zum Beispiel in Mannheim. Der liegt sehr zentral und ist auch schon immer arbeitermäßig geprägt. Und es ist dann aufgefallen, dass die Neckarstadt selbst gar keinen Sportverein hat, also keinen Fußballverein. Und das hat uns sehr verwundert, weil das ja eigentlich so klassischer Stadtteil gewesen wäre dafür. Also am Rande der Neckarstadt gibt es einen Verein, aber das ist eigentlich nicht zentral. Und dann haben wir über die Recherchen herausgefunden, dass es einen Fußballverein gab, den SC Neckarstadt, der dann aber auf ganz, also ganz kuriose Geschichte hat. Also die mussten den Platz dann mehrfach wechseln, weil dann die Stadt Eigenbedarf angemeldet hat und sind so woanders hin. Dann hat da die Fabrik, die das Nebengelände hatte, auch wieder Eigenbedarf angemeldet. Dann wurden die zwischenzeitlich auch noch von den Nationalsozialisten verboten, weil die eher sozialistisch geprägt waren, eher, ne? Und sind dann irgendwann in den 80ern aufgelöst worden, nachdem die dann ganz raus mussten aus dem Stadtteil und dann einfach ihre Mitgliedschaft nicht halten konnten und nicht wachsen konnten. Also das haben wir in dem Zuge dann auch erst rausgefunden. Was die restlichen Sachen angeht, haben wir natürlich uns vermittelt. Also ich habe schon in etwa, ich habe so ein bisschen die Regie gemacht, einfach weil ich die Kamera bedienen kann, wahrscheinlich als Einziger aus dem Haufen. Und dann habe ich schon so gesagt, okay, so und so stelle ich mir das vor, aber natürlich hat jeder seinen Input reingegeben und dann haben wir geschaut, wie es passt oder nicht. Ja.
Und das
Das Schneiden habe
Equipment?
ich.
Ja, erzähl ruhig weiter. Ich will dich nicht unterbrechen.
Ja, das Schneiden habe ich dann immer in der Bürozeit eben gemacht. Das hat auch so die meiste Zeit in Anspruch genommen. Das ist auch, ja, auch wenn man technisch affin ist, nicht so einfach. Hat mich echt Nerven gekostet bei manchen Folgen. Ja, aber jeder hat was eingebracht und am Ende war es dann irgendwie rund.
Ja, ich war da tatsächlich auch immer sehr froh, dass ich damals meinen Kollegen Marcel Gries noch hatte, der für sämtliche Filmprojekte sich dann verantwortlich gezeigt hat, weil dieses Schneiden, Bearbeiten, das kostet so viel Nerven, da reicht meine Geduld dann vielleicht doch überhaupt nicht aus.
Ja.
Wie war das bei euch mit dem Equipment? Habt ihr das geliehen? Musstet ihr das kaufen? Hattet ihr das vielleicht einfach ohnehin noch von vorherigen Projekten da oder ja, wie lief das mit dem
Also,
Equipment?
das ist sehr organisch gewachsen alles. Also die ersten Aufnahmen haben wir noch mit Martins Kamera gemacht, der auch ein Stativ hatte. Das war in Ordnung, aber natürlich war die Kamera dann auch schon etwas älter und es ist ja auch war dann nervig, dann, wenn er die dauernd mitbringen muss und man will ja auch nicht, am Ende geht die noch kaputt oder so. Dann haben wir irgendwann eine gekauft, weil wir noch Geld im Etat hatten während Corona und das sich ja auch wirklich angeboten hat. Dann haben wir das Schneideprogramm gefunden, das heißt DaVinci. Das gibt es auch umsonst. Und da kann man wirklich alles mitmachen. Das macht es aber natürlich auch deutlich komplexer. Und dieses Programm ist so anspruchsvoll, dass mein alter Laptop dieses Programm zwar installieren, aber nicht abspielen konnte. Der ist da sofort, also wenn ich das Programm gestartet habe, ist der Laptop ausgegangen. Das war dann auch das Startsignal, dass neue Laptops fertig sind. Meiner war zu dem Zeitpunkt dann auch schon 7 oder 8 Jahre alt und war einfach fertig. Bei
Ja.
Martin ging es gar nicht, der konnte es noch nicht mal installieren. Ja, und dann haben wir zum Beispiel ein neues Mikrofon besorgt. Das war aber dann so sensibel, dass es wirklich jedes Außengeräusch mit aufgenommen hat. Und da fehlt uns dann natürlich schon das Wissen, das irgendwie auszusteuern. Also haben wir dann noch hier von der Sportkreis Jugend, die sitzt hier bei uns beim Träger auch, haben wir dann noch so ein relativ billiges, aber total super Mikrofon bekommen. Das ist dieses Fussel, dieses kleine Fusselding, was man immer in den Aufnahmen irgendwo am Rand sieht. Weil das ist sensibel, aber nicht so sensibel, dass es dann eben den Verkehr von 100 Metern weiter aufnimmt.
Ja.
Und deswegen hast du natürlich weniger Störgeräusche. Ja, und so ist es halt nach und nach gewachsen. Also man, das ist auch wirklich etwas, wo man wirklich wächst an den Aufgaben. Also dieses klassische Learning by Doing. Ne? Man darf sich natürlich nicht mit irgend so einem professionell gestalteten Film vergleichen, der dann noch 1000 Effekte hat. Also das ist auch nicht unser Anspruch. Aber man lernt eben was und traut sich ja dann auch Stück für Stück mehr zu. Und das kann ich wirklich jedem Fanprojekt auch nur ans Herz legen, da einfach mal in die Materie reinzuspringen. Wenn es nichts wird, kann, muss man es ja auch nicht veröffentlichen. Ne? Aber üben kann man
Ja.
immer.
Naja, klar. Was jetzt meinem persönlichen Kopfkino entsprechend ist. Ich meine, ihr besucht viele verschiedene Fußballplätze auch. Das Erste, was ich natürlich sehe, wenn ich auf einem Fußballplatz irgendwas drehen möchte, ist ein wild gewordener Platzwart, der schreit, dass man gefälligst sofort vom Rasen runterzugehen hat. Brauchtet ihr in die Richtung Drehgenehmigungen? Da musstet ihr wahrscheinlich auch Dinge im Vorfeld abklären. Ich meine ja auch gerade im Stadion wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach gewesen. Naja, und die vielen verschiedenen Plätze und die oft speziellen Platzwartcharaktere, die verlangen ja vielleicht auch ganz einfach nach irgendeiner Art von Genehmigung, oder zumindest einer Abgeklärtheit vorher.
Ja, also das war verschieden. Natürlich war jetzt der Vorteil, dass es ja sich um Freiflächen handelt. Also hattest du mit Corona jetzt nicht so das Problem. Trotzdem haben wir uns immer angemeldet, schon mal auch manchmal, weil man ja auch dann Infos noch gebraucht hat. Also da sind wir auch immer auf sehr positives Feedback gestoßen, weil die Vereine, es hat ja auch die Vereine gefreut, wenn die einfach bekannt werden dadurch und sich jemand mal für diese Geschichte interessiert. Also fast jeder Verein hat ja da irgendwie so zwei, drei oft ältere Herren, die da so die Geschichte hüten, ne? Und die einfach auch mal froh sind, wenn sie ihr Wissen preisgeben können. Also das war schon super. Da hatten wir jetzt kein Problem. Interessant war es mit dem Platz von Phoenix Mannheim. Das ist der Verein übrigens auch, wo Seppel Herberger hingewechselt ist vom Waldhof. Deren erster Platz liegt an einer Stelle, wo heute ein Altenheim steht. Also der Platz ist quasi nicht mehr existent. Wir sind in den Innenhof dieses Altenheims gegangen. Aber dadurch, dass es Corona war und eben ein Altenheim, war das natürlich sehr, sehr schwierig, weil die haben natürlich extrem hohe Hygieneauflagen gehabt. Und die haben uns dann eben per Sondergenehmigung, und wir mussten dann auch die Maske tragen, mussten dann genau schauen, dass da irgendwie nicht in 10 Meter oder 20 Meter war damals die Auflage, jemand steht. Das war dann schon etwas aufwendiger. Ja, das waren so die Sachen, die gewesen sind.
Du sprichst die, man kennt sie ja auch, die älteren Herren an, die häufig mit unglaublich viel Vereinswissen, ja, unterstützen könnten. Haben die euch unterstützt? Habt ihr die vorher in der Vorarbeit irgendwie interviewt? Oder wie habt ihr diese ganzen historischen Daten zu den Plätzen zusammengetragen?
Ja, total. Also Martin hat die ganze Vorarbeit da geleistet. Das war auch super. Hat da wirklich dann vergessene Chronisten quasi der jeweiligen Vereine aufgetan. Beispiel wie der SC Neckarstadt, da gibt es dann eine ältere Dame, die wird in dem Video auch erwähnt. Die hat quasi, nachdem der Verein dann in den 80ern aufgelöst wurde, hat die das komplette Archiv und die kompletten, was halt noch übrig war, mit nach Hause genommen und verwahrt es wie ein Schatz. Frau war, glaube ich, auch schon über 80 und war dann einfach auch mal froh, dass sich jemand dafür interessiert, weil, ne, es ist halt so, ne, der Verein ist nicht mehr präsent. Wer erinnert sich noch daran? Und da ist es ja auch einfach sehr nett, wenn man das dann irgendwie nochmal zeigen kann. Und die war einfach froh, dass da jemand auch mal kommt und nachfragt. Ja. Also da haben wir super Unterstützung bekommen. Und es lohnt sich wirklich an den Standorten, wo Fußball gespielt wurde, schon seit 100, 150 oder noch länger Jahren, da auch mal zu wühlen, weil man findet garantiert etwas. Also man findet immer irgendetwas. Bloß halt was, ist immer die Frage.
Was waren denn, also vieles hat sich ja ziemlich gut dann ergeben und dann auch über Kontakte und über Martin, aber was waren ansonsten so eure größten Herausforderungen?
Ja, manchmal war natürlich es schwierig, den Platz genau zu lokalisieren. Also, dass man dann schon eine Adresse gefunden hat. Da stand dann oft in diesen alten Veröffentlichungen, steht dann sowas wie Platz in der, was weiß ich, Uhlandstraße. Und ja, klar, damals 1930 wusste dann jeder, wo das ist, ne? Weil da gab es halt einen Fußballplatz und das ist ja auch gut sichtbar. Aber da waren teilweise die Hausnummern vielleicht auch gar nicht vergeben zu dem Zeitpunkt. Und das dann nachzuvollziehen, war nicht immer einfach. Gerade bei den Vereinen, die dann in der Frühzeit entstanden sind, also so 1870er, 80er vielleicht, war das ja so, da hattest du einen Verein, dann ist der aufgegangen in dem anderen Verein, dann hat der mit drei anderen Vereinen fusioniert zu einem Verein, den es heute vielleicht auch nicht mehr gibt. Das war dann oft schwierig, das nachzuvollziehen. Und vor allem auch, wie man an manche Gelände hinkommt. Ja, also manchmal siehst du ja dann irgendwo eine Wiese, da muss jetzt der Platz sein, aber wie kommst du jetzt dahin? Ja, und einmal sind wir dann auch so einen Abhang runtergekraxelt, ja, durch irgendwelche Dornen. Nur um dann zu sehen, dass dann doch ein Weg gewesen wäre, aber egal. Ja, solche Geschichten halt. Was ich aber sehr schön finde, ist, also wir haben mehrmals auch die Erfahrung gemacht, dass Plätze mehr oder weniger noch bespielt werden. Natürlich nicht offiziell durch einen Verein, aber dass dann eben die Jugendlichen von dort sich ihre eigenen Tore gebaut haben oder stehen da sogar noch Stangen, die man als Tore benutzen kann. Und dann wird da bis heute eben gekickt, quasi ununterbrochen. Und ganz besonders auf dem Lutzenberg, auch wenn das jetzt nicht zu der Jäger des verlorenen Platzes-Reihe gepasst hat, gibt es so eine kleine Wiese, wo auch ich schon gekickt habe, und ein Freund von mir hat dort gewohnt. Und das war immer bei den Jugendlichen der Acker. Ne? Oder einfach nur der Acker genannt. Und da dachte ich halt, wie man halt zum Fußballplatz Acker sagt, ist es eben der Acker. Aber nein, das war bezogen auf den ehemaligen Waldhof Sandacker, also den zweiten Platz von Waldhof Mannheim, der da in der Nähe existiert hat. Und weil der dann aber auch wegkam, nicht mehr existiert, hat man quasi zu dem Reststück vielleicht auch des ehemaligen Platzes, wo heute noch ein bisschen gespielt wird, gesagt, das ist der Acker jetzt. Ne? Das ist dann irgendwie auch ganz nett. Ja? Da schließt sich dann irgendwie auch der Kreis. Und das sind immer diese Momente, wo man dann so denkt, okay, da wird es ein Fußballhistoriker oder ein Fußball, na, wie sagt man, dem Interessierten wird es dann warm ums Herz.
Ja, tatsächlich. Das ist ja dann auch viel mehr Inhalt transportiert als eigentlich jetzt nur der Platz, wie es vielleicht der Titel erstmal suggerieren würde, sondern ja auch so ganz viel nostalgisches, bis heute fortreichendes Wissen. Ist ja auch super gut, dass sowas nicht verloren geht am Ende. Ja, ihr habt doch irgendwann heimisches Terrain in Mannheim verlassen und in Ludwigshafen gedreht. Wie kam es dazu?
Ja, der Waldhof hat ja diese Besonderheit, dass er von 1983, also mit dem Aufstieg in die Bundesliga bis 1990, 7 Jahre lang in Ludwigshafen, also im Nachbarbundesland, in der Nachbarstadt gespielt hat. Also das ist gerade über die Brücke in Ludwigshafen, über die Brix, sagt man hier bei uns. Ganz einfach, weil dort auch seit, ach, Martin sagt es im Video, seit 100 Jahren ein riesiges Stadion steht, obwohl Ludwigshafen jetzt auch jetzt keinen Profiverein in den letzten Jahrzehnten hat. Das war aber Austragungsort von Meisterschaftsendspielen, DFB-Pokal-Endspielen, also der Wahnsinn, das Südweststadion. Und weil das Waldhofstadion, also der Alsenweg heute oder Sepp-Herberger Sportanlage heute, nicht für die erste Liga tauglich war, ist man eben rübergezogen in dieses Südweststadion. Und damit ist es natürlich untrennbar mit der Geschichte von Waldhof Mannheim verbunden. Und den Platz haben wir natürlich, das Stadion haben wir natürlich auch besucht. Und ja, auch so eine Stadionperle kann ich jedem Groundhopper nur empfehlen. Verbindet sehr schön alt und neu. Flutlichten, alles ist dort gegeben.
Gibt es auch so Stück Geschichte von meinem Bezugsverein von Hessen Kassel, der musste auch mal ein Jahr nach Baunatal ausweichen und dort spielen, weil der nicht ganz beliebte KSV Baunatal in der Zeit, glaube ich, zweiten Liga gespielt hat und Hessen Kassel nur in der dritten Liga aktiv war. Und dann hat sich das quasi vertauscht. Also Baunatal spielte in Kassel, und Kassel spielte in Baunatal. Ein trauriges Kapitel der Vereinsgeschichte. Ja. Gab es denn mit den Jugendlichen auch Problemlagen, also so dieses Klassische, was oft, wenn man mit jungen Leuten zusammenarbeitet, was oft auftaucht, also zu spät kommen, kurzfristig irgendwas verschoben oder wie lief die allgemeine Organisation?
Ja, es ging. Also da war jetzt keine Sache dabei, die man irgendwie mit Absicht oder sowas unterstellen könnte, sondern die üblichen Sachen. Ich meine, wir mussten ja dann irgendwann, wir haben versucht, vieles in den Ferien zu filmen, beziehungsweise war während Corona ja eh so Online-Schule für viele. Ja, und in den Ferien war es natürlich dann kein Problem. Da konnten wir natürlich auch schon um 10 oder um 11 beginnen zu filmen. Sobald dann wieder Schulzeit war, waren wir oft auf 16 Uhr und später angewiesen. Da haben wir einmal, das glaube ich war sogar für Südweststadion, ja, mussten wir dann rüber nach Ludwigshafen, mitten in der Rush-Hour 16:30. Das war natürlich hochproblematisch. Ich glaube, da haben wir eine Stunde gebraucht für die 4, 5 Kilometer darüber. Das war dann aber eher verspätet unsererseits. Nee, super. Also die zwei waren echt interessiert, hatten da Lust drauf, haben dann auch ihren ganz eigenen Charme mit eingebracht. Ja, also man merkt auch, dass die Jugendlichen heute, zumindest ist das mein Eindruck, also viel technikaffiner sind als natürlich vor 20 Jahren, vor 40
Ja,
Jahren.
auf jeden Fall,
Zumindest
ja.
andere technische Sachen auch. Ja. Also Beispiel nochmal hier Instagram, war kein Problem. Sag ich, Max, zeig mir das mal. Und dann hat er das mir in einer Minute erklärt. Und auch nicht mehr so den, nicht mehr so so Probleme haben, auch mal was vorzutragen. Online, ne? Also, weil man vielleicht es auch jetzt häufiger macht, dass man es das gewohnt ist, gefilmt zu werden. Ich weiß es nicht, es sind nur so Theorien, aber das lief da echt wirklich rund. Und ja, hat dann auch richtig Spaß gemacht. Ne?
Klingt sehr diszipliniert.
Ja, lief in Ordnung.
Habt ihr denn weitere Folgen geplant?
Jein. Also eine komplette Staffel mit Plätzen. Also es wären natürlich noch Plätze da, aber man muss natürlich auch schauen, ne? Sonst, wenn du dann jeden Platz aufnimmst, bist du ja quasi in 10 Jahren noch nicht fertig. Deswegen wäre ich da jetzt sogar eher dafür, jetzt zu sagen, okay, das war's. Wir haben jetzt aber noch einen sehr, sehr besonderen Platz, wo wir gerade überlegen sind, ob wir den aufnehmen sollen als Sonderfolge. Also, dass wir dann quasi auch sagen, okay, das wären dann auch 10, 15, 20 Minuten. Das ist einfach ein Platz, der hat nur 2 Jahre existiert, streift auch so die Geschichte des Nationalsozialismus. Da fehlen uns aber zum einen noch ganz viele Hintergrundinfos. Und das müsste dann natürlich auch ordentlich vorbereitet werden. Also war es immer, ne? Ordentlich vorbereitet, aber das natürlich umso mehr. Man will ja dann auch keinen Mist erzählen. Und es müsste natürlich
Ja.
auch vom Ton her, ja, es müsste auch vom Ton her in das Format passen. Also während die vorigen Folgen ja immer etwas lustig und sage ich mal, gelöst waren, ist es ja schon auch eine sehr tragische Geschichte, die sich da abgespielt hat. Und da muss man dann schon überlegen, wie man das präsentiert, dass man es eben auch den Respekt und den Anstand vor den Ereignissen irgendwo bewahrt. Also da sind wir noch am Aushandeln, wie und ob wir das überhaupt machen, wird dann dieses Jahr angegangen.
Und andere filmische Formate, schon irgendwas angedacht oder zumindest Ideen entwickelt?
Nee, Ideen haben wir noch keine tatsächlich. Aber wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dann sitzt man oft da und weiß gar nicht, oh Gott, und plötzlich kommt das so
Ja.
schlagartig, ne? Wir haben auf jeden Fall, wir haben ja auch noch weiterhin unsere Anlaufstelle in Aussicht. Also Fernprojekt Mannheim ist jetzt die komplette Corona-Zeit quasi schon damit am Warten, dass wir unsere Fernprojekt-Anlaufstelle bekommen. Also in ordentlicher Form mit so einer großen Containerlandschaft. Die Vorarbeit dafür ist auch größtenteils schon geleistet, aber es hängt halt da an ganz vielen Stellschrauben, die noch gedreht müssen, so bürokratischer Natur, Wetter, Corona natürlich die letzten 2 Jahre. Und wenn wir da zum Beispiel einziehen, könnten wir auf jeden Fall was machen. Das hatten wir schon mal so lose besprochen. Also wie so eine Art Videoführung durch die neuen Räumlichkeiten. So Geschichten natürlich, ne? Und dann eben, wie es sich ergibt.
Vielleicht noch mal ein neues Filmformat, wo man die ganze Kostümvielfalt in der ersten Staffel noch mal aufbereiten könnte. Wo habt ihr denn die ganzen Ideen zu her?
Ja, das ist auch Martin, ne? Also Martin ist
Ja.
bekannt hier dafür, dass er alles abgreift, was nicht, also nicht stiehlt, sondern nee, sondern aber wenn jetzt irgendwie was rumfliegt, dann an gerade so historischen Materialien, dann ist das eigentlich immer Martin und er hatte da auch gefühlt einen Fundus für 2 Theaterstücke in seinem Keller. Also wenn es irgendwie mit Fußballgeschichte zu tun hat, dann wird Martin das mitnehmen und bei sich verwahren und irgendwann brauchen wir es dann oder auch nicht. Und da war das natürlich super. Da konnte er einfach sagen, okay, die Zeit hatten die diese Batschkappen auf, die Torhüter, dann bringe ich 2 Batschkappen mit, ja.
Ja.
Oder die Trikots, die mit Schnürung hier oben noch waren und so am Kragen. Das hat er quasi, also wirklich tatsächlich alles im Keller, ne?
Ich
Und
sehe da
musste
einen
da
begehbaren
wenig,
Kleiderschrank.
ja, mehrere Kleiderschränke und
Begehbar.
Mietgaragen.
Und
Begehbar und Mietgaragen.
Mietgaragen.
Mietgaragen, ja.
Ja. Wie waren denn die Rückmeldungen, die Resonanz zu dem gesamten Ergebnis? Ich meine, ihr habt eine zweite Staffel gestartet. Wahrscheinlich war ja dann auch die Resonanz entsprechend, dass es eine Nachfrage dazu gegeben hat.
Ja, also definitiv. Gerade in der Corona-Zeit habe ich das dann eben auch an Fans weitergeleitet, die man so kennt. Und die haben dann auch oft reagiert, schon super. Ich freue mich quasi schon jeden Samstag hier auf unseren Dr. Jones vom Waldhof. Kam dann einmal die Rückmeldung. Und sonst natürlich die Klickzahlen über Social Media. Also das ging natürlich echt in die Hunderte und Tausende.
Irre.
Ja, wir sind da auch mit unserem gerade Instagram-Kanal deutlich gewachsen. Und das war jetzt auf jeden Fall wieder so ein Beispiel, wo man echt profitieren kann von diesen sozialen Medien, wo die Vorteile, die Risiken deutlich überwiegt natürlich, ne? Ja, also die Resonanz war auf jeden Fall, ich will jetzt nicht sagen überwältigend, das klingt dann auch immer so übertrieben, aber es war einfach gut, ne? War wirklich gut. Ja.
Cool. Ja, Thilo, haben wir noch irgendwas vergessen?
Mir fällt jetzt gerade nichts ein,
Ich fand auch, das war sehr unterhaltsam und sehr
ne?
interessant. Vielen, vielen Dank für die Infos und Ich kann es auch nur weiterempfehlen, einfach mal bei YouTube oder über die Social Media Kanäle vom Fanprojekt Mannheim suchen, Jäger des verlorenen Platzes. Coole Sache und ja, auch zur Nachahmung empfohlen. Thilo, vielen Dank für deine Zeit und
Danke dir.
für all die Informationen. Und ja, wir sehen uns bald und an den Rest, wir hören uns bald. Tschüss.
Ciao.